Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Stell dir mal vor, man könnte ganz gezielt mit einzelnen Schaltkreisen in deinem Gehirn reden. Also von außen, ohne Operation, einfach nur mit Schallwellen. Klingt ja fast wie Science Fiction, oder?
Absolut.
Aber eine ganz neue Studie zeigt jetzt, wie genau das gehen könnte. Mit einer Art, ja, Hologramm aus Ultraschall.
Genau.
Und das Verrückte daran, es braucht offenbar weniger Energie als die Methoden, die man bisher so kannte.
Das ist der Punkt, ja.
Wir schauen uns heute eine wirklich spannende Publikation an aus Nature Biomedical Engineering von Estrada und Kollegen und auch eine Mitteilung der ETH Zürich dazu.
Richtig, das sind unsere Grundlagen für heute.
Und unsere Mission sozusagen. Wir wollen zusammen verstehen, was diese holographische Ultraschalltechnik eigentlich ist. Warum ist die so vielversprechend? Gerade auch für die Behandlung von Hirnerkrankungen. Denk an Alzheimer, Parkinson, Depressionen.
Genau, die großen Namen, ja.
Und was bedeutet diese Forschung für uns alle? Was können wir da mitnehmen?
Welches Wissen schafft das? Genau.
Und hier ist der Punkt, der mich sofort neugierig gemacht hat. Diese Methode stimuliert mehrere Punkte im Gehirn gleichzeitig.
Ja.
Braucht dafür aber, wie gesagt, weniger intensiven Ultraschall. Das klingt doch erstmal total paradox.
Stimmt auf den ersten Blick schon. Mehr Wirkung, weniger Power?
Genau. Lass uns das mal genauer anschauen.
Gerne.
Also Ultraschall kennt man ja. Vielleicht vom Babybild aus dem Bauch.
Oder von der Physio. Genau.
Richtig. Aber wie kommt der jetzt ins Gehirn? Und was soll der da machen?
Also Ultraschall ist ja erstmal nur Schall, sehr hohe Frequenz. Wir hören den nicht. Und seit, naja, ungefähr 10 Jahren forscht man ziemlich intensiv daran, wie man niedrigintensiven Ultraschall nutzen kann, um gezielt die Aktivität von Nervenzellen im Gehirn zu beeinflussen.
Okay.
Man nennt das transkranielle Ultraschallstimulation, kurz TUS, also Stimulation durch den Schädelknochen hindurch.
Ah, daher transkraniell.
Genau. Und das große Ziel ist eben, Gehirnfunktionen nicht invasiv, also ohne OP, zu verändern, zu modulieren.
Und der Vorteil gegenüber anderen Methoden, so Strom- oder Magnetfeldern?
Ja, der entscheidende Vorteil ist wohl die potenziell viel höhere Präzision. Also man kann genauer zielen und, ganz wichtig, man kommt auch in tiefere Hirnregionen rein.
Verstehe.
Die ja bei vielen Krankheiten eine ganz zentrale Rolle spielen.
Okay, TUS tickt es also schon eine Weile. Aber da gab es wohl noch Luft nach oben, sonst gäbe es ja die neue Studie nicht. Wo hat es denn gehakt?
Richtig, da gab es schon noch Tücken. Ein Knackpunkt war die wirklich präzise räumliche Steuerung.
Wo genau trifft man?
Genau, wo im Gehirn stimuliert man wirklich? Und wie kann man das live sehen, was da passiert? Bei den klassischen Geräten oft nur mit einem Ultraschallsender?
Ja.
Da hängt die Größe des Fokuspunktes, also des Ziels, von der Frequenz ab. Das macht es schwierig, genau zu zielen und Ergebnisse zu vergleichen.
Okay.
Und dann kommt noch dazu, beim Menschen braucht man eher niedrige Frequenzen unter 1 MHz, um gut durch den dicken Schädel zu kommen.
Logisch.
Aber in kleinen Tiermodellen, bei Mäusen zum Beispiel, da haben diese Frequenzen dann oft viel zu große Bereiche im Gehirn aktiviert. Also nicht präzise genug.
Verstehe.
Und noch ein Punkt? Ja, ganz wichtiger. Man hat sich meistens darauf konzentriert, nur einen Punkt anzusteuern.
Mhm.
Aber das Gehirn ist ja ein Netzwerk. Wie die verschiedenen Teile zusammenarbeiten, das wurde oft vernachlässigt.
Und genau da setzt jetzt dieser holographische Ansatz an. Hot US, das klingt ja schon cool. Ein Hologramm aus Schall. Wie geht das? Ist das wie bei Star Trek? Beamen mit Tönen?
Die Analogie ist gar nicht so schlecht. Es geht um die gezielte Überlagerung von Wellen. Stell dir einen speziellen Ultraschallkopf vor.
Okay.
Fast wie so eine Halbkugel oder eine Kappe, die man aufsetzt. Und diese Kappe ist gespickt mit hunderten, hier über 500 winzigen Ultraschallsendern.
Wow, über 500?
Ja. Und die kann man alle einzeln steuern. Jeder sendet kurze Schallimpulse aus. Der Clou ist aber das Timing.
Das Timing?
Ja, die ultrapräzise zeitliche Steuerung. Die Impulse werden so losgeschickt, dass sich die Schallwellen genau an den gewünschten Stellen im Gehirn überlagern.
Ah.
Und zwar so, dass sie sich gegenseitig verstärken. Konstruktive Interferenz nennt man das.
Okay.
Und überall sonst löschen sich die Wellen mehr oder weniger aus.
Wie bei Noise-Canceling-Kopfhörer, nur andersrum.
Genau. Vom Prinzip her, hier will man Verstärkung an bestimmten Punkten. Und so entsteht durch diese Schallwelleninterferenz ein komplexes Schallfeld, eben ein Hologramm.
Okay.
Mit mehreren ganz scharf definierten Brennpunkten im Gehirn. In der Studie waren das Muster aus 3 oder 5 Punkten.
Verstehen. Also man zielt nicht mehr nur mit einem Strahl, sondern man malt quasi ein Muster aus Schallhotspots ins Gehirn. Mit hunderten kleinen Sendern, die wie ein Chor zusammenarbeiten.
Exakt. Das trifft es ziemlich gut. Man kann eben nicht nur einen Punkt ganz präzise ansteuern, sondern gezielt ein Muster aus mehreren Punkten gleichzeitig aktivieren.
Und das ist der Schlüssel.
Das ist der Schlüssel. Weil es uns erlaubt, gezielt ganze funktionelle Hirnnetzwerke anzusprechen. Also Gruppen von Hirnarealen, die zusammenarbeiten.
Nicht nur ein Areal, sondern die Verbindung.
Genau, die Kommunikation zwischen den Arealen. Und die Präzision, die im Mausmodell erreicht haben, war echt beeindruckend. Wir reden hier von Bruchteilen eines Millimeters.
Wie klein genau?
Also bei der Frequenz, die sie genutzt haben, 3 Megahertz, lag die Genauigkeit seitlich bei etwa 250 Mikrometer.
Wow!
Und in der Tiefe so die 560 Mikrometer. Das ist schon extrem fein.
Okay, das wurde an Mäusen getestet. Und jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten fasziniert hat. Der Vergleich. Altes TuS, ein Punkt, gegen neues HTuS, mehrere Punkte. Du sagtest, HTuS braucht weniger Power. Wie haben die das gemessen? Und warum?
Ja, genau, das ist die zentrale und wirklich faszinierende Erkenntnis dieser Arbeit. Die holographische Methode, also HTuS mit mehreren Punkten, die löste eine deutliche Aktivierung in den Zielregionen aus. Und zwar schon bei signifikant geringerem Schalldruck als die normale Einpunktmethode, also TuS.
Und wie haben Sie die Aktivierung gesehen?
Die haben sogenanntes Calcium-Imaging benutzt. Das ist eine spezielle Mikroskopietechnik. Sie hatten Mäuse, bei denen aktive Nervenzellen anfangen zu leuchten.
Ach, cool.
Ja, durch einen genetisch eingebauten Indikator. So konnten sie quasi live zuschauen, welche Zellen auf den Ultraschall reagieren.
Und wie groß war der Unterschied im Schalldruck, also in der Power konkret? Kann man das sagen?
Ja, die Zahlen sind ziemlich eindeutig. Um mit dem klassischen Einpunkt-TuS eine verlässliche Reaktion zu kriegen, brauchten sie über 2,5 Megapascal. MPa ist die Einheit.
Okay, über 2,5.
Mit der holographischen Methode aber, also mit den 3- oder 5-Punkt-Mustern, da sahen sie schon bei Drücken um 0,9 bis 1,2 MPa deutliche Aktivierungen.
Krass, das ist ja weniger als die Hälfte.
Ja, deutlich weniger als die Hälfte. Fast eine Größenordnung Unterschied in der benötigten Intensität. Das ist wirklich erheblich.
Wow, okay, das ist ein Riesenunterschied. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Geringere Intensität, warum ist das so eine große Sache, gerade wenn man an Menschen denkt?
Das ist absolut entscheidend. Vor allem wegen der Sicherheit.
Ah, okay.
Weniger Ultraschallintensität reißt einfach ein deutlich geringeres Risiko für Nebenwirkungen. Das Hauptproblem bei hoher Intensität ist immer die Erwärmung.
Das Gewebe wird warm.
Genau, das Gewebe wird warm, auch der Schädelknochen. Und zu viel Wärme kann Zellen schädigen.
Logisch.
Außerdem sinkt mit geringerer Intensität die Gefahr, dass die Aktivierung unkontrolliert auf Nachbarbereiche überspringt oder dass kleine Blutgefäße Schaden nehmen.
Verstehe.
Diese niedrigere Energie macht die Methode potenziell viel, viel sicherer für den Einsatz am Menschen. Und genau das wollen die Forscher ja.
Ja.
Die Tür aufstoßen für sichere, vielleicht auch effektivere Behandlungen. Eben bei Alzheimer, Parkinson, Depressionen, Epilepsie. Weil man nicht mehr mit der Brechstange hoher Intensität ran muss.
Das leuchtet total ein. Sicherheit geht vor. Aber die Frage bleibt ja, warum ist das so? Warum klappt das mit mehreren Punkten so viel besser, dass man die Lautstärke runterdrehen kann? Addiert sich da nur die Energie?
Das wäre die einfachste Erklärung, ja. Aber es scheint tiefer zu gehen. Es ist wohl nicht nur die Summe der Energie.
Sondern?
Die Studienergebnisse und auch die Computermodelle, die sie gemacht haben, deuten stark auf Netzwerkeffekte hin.
Netzwerkeffekte? Okay.
Du musst dir das Gehirn ja als dieses riesige, verschaltete Netzwerk vorstellen. Wenn du jetzt mehrere Knotenpunkte, die eh schon miteinander verbunden sind, wenn du die gleichzeitig und synchron stimulierst, dann passiert was Besonderes. Die Aktivitäten, die du auslöst, scheinen sich gegenseitig zu verstärken.
Die schaukeln sich hoch.
Genau, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Das Netzwerk hilft sich quasi selbst, auf den Reiz anzuspringen. Diese kooperative Rekrutierung, so nennen die Forscher das, die senkt die Schwelle, die du überschreiten musst, um eine messbare Reaktion im ganzen Netzwerk zu sehen.
Ah, verstehe. Also nicht ein kräftiger Tritt gegen die Tür, sondern viele Leute, die im richtigen Takt drücken, bis sie aufschwingt. So wie bei einer Schaukel. Die kriegt man ja auch mit vielen kleinen, synchronen Stößen viel leichter in Schwung als mit einem einzigen riesigen Ruck.
Das ist eine super Analogie. Genau darum geht's. Man nutzt die vorhandene Vernetzung, die Eigendynamik des Gehirns aus.
Okay.
Die verteilte synchrone Stimulation spricht sozusagen die Sprache des Netzwerks. Die Forscher haben das übrigens auch mit Computermodellen überprüft.
Ah ja.
Ja, mit zwei verschiedenen Typen. Einem empirischen, also mehr auf den Messdaten basierend, und einem mechanistischen, das die Nervenzellen und Netzwerke nachbildet.
Und die sagen das Gleiche?
Beide Modelle kamen qualitativ zum selben Ergebnis. Sie stützen diese Hypothese der Netzwerkverstärkung.
Spannend.
Sie legen sogar nahe, dass vielleicht nicht nur der reine Schalldruck wichtig ist, sondern auch andere physikalische Größen, zum Beispiel die Strahlungskraft. Das ist quasi der kleine mechanische Schubs, den die Schallwelle dem Gewebe gibt.
Okay.
Was aber genau auf der Zellebene passiert, warum die Zelle auf diesen mechanischen Reiz reagiert, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Man vermutet, dass die Schallwellen winzige Kräfte auf die Zellmembran ausüben.
Mhm.
Und dadurch Ionenkanäle beeinflussen. Das sind die Tore für geladene Teilchen, die die elektrische Aktivität steuern.
Verstehe. Klingt alles sehr ausgeklügelt. Und die Ergebnisse sind ja echt stark. Wo siehst du denn jetzt das größte Potenzial für diese HTUS-Technik, wenn wir mal so ein bisschen nach vorne schauen?
Das Potenzial ist wirklich riesig, denke ich. Und zwar in zwei Richtungen. Erstens, ganz klar, die Therapie.
Mhm.
Die Hoffnung ist, dass man damit eines Tages neurologische und psychiatrische Krankheiten besser behandeln kann. Die Quellen nennen ja explizit Alzheimer, Parkinson, Depressionen.
Ja.
Aber auch Epilepsie, chronische Schmerzen, diesen Tremor, also das Zittern, oder auch Hilfe bei der Reha nach einem Schlaganfall.
Wow.
Diese Fähigkeit, gezielt und dynamisch ganze Funktionsnetzwerke zu beeinflussen, mal hier aktivieren, mal da dämpfen, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Und die zweite Richtung?
Die Grundlagenforschung. Das ist auch ein super Werkzeug, um einfach besser zu verstehen, wie unser Gehirn tickt.
Ah ja.
Wie arbeiten verschiedene Areale zusammen? Was passiert beim Lernen? Wie entsteht Bewusstsein? Man kann halt gezielt in diese Netzwerkkommunikation eingreifen und schauen, was passiert.
Und man sieht gleichzeitig, was man tut.
Genau. Das ist noch ein Pluspunkt von dem System, das Sie benutzt haben. Es erlaubt gleichzeitig Bildgebung.
Mhm.
Die Forscher konnten also direkt sehen, okay, wir zielen auf diese Punkte. Und genau diese Areale werden aktiv.
Das ist natürlich wichtig für die Kontrolle.
Enorm wichtig, ja. Für die Kontrolle und fürs Verständnis.
Klingt ja fast schon zu gut. Gibt's auch Haken, Einschränkungen, offene Fragen, bevor wir jetzt alle mit Schallwellen unsere Gehirne optimieren.
Ja klar, die gibt's immer und die sind auch wichtig. Der ganz große Punkt ist natürlich, das sind bisher Ergebnisse aus dem Mausmodell.
Okay, Maus ist nicht Mensch.
Genau. Die Übertragung auf den Menschen ist der nächste große Schritt, aber eben auch eine Herausforderung. Unser Schädel ist viel dicker, komplexer aufgebaut.
Mhm.
Der dämpft und streut die Ultraschallwellen viel stärker. Deshalb muss man bei Menschen auch mit niedrigeren Frequenzen arbeiten als die 3 Megahertz in der Studie.
Und dann?
Dann muss man sehen, wie gut funktioniert die holographische Methode bei diesen niedrigeren Frequenzen. Wie präzise ist sie dann noch? Das muss man erst noch genau untersuchen.
Verstehe. Noch was?
Ja, die genauen biologischen Mechanismen. Also, was passiert wirklich auf Zell- und Netzwerkebene? Da gibt's noch Forschungsbedarf. Und ganz entscheidend, bevor man überhaupt an klinische Studien am Menschen denken kann,
ja,
braucht es umfangreiche, weitere Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien. Absolut notwendig. Erst in größeren Tiermodellen, dann ganz vorsichtig bei Menschen. Das betonen die Forscher auch selbst.
Okay.
Und als kleine Randnotiz aus der Pressemitteilung: Die weitere Finanzierung der Kooperation zwischen den Forschern in der Schweiz und den USA ist wohl gerade etwas schwierig. Das könnte die Entwicklung natürlich ein bisschen bremsen.
Schade, aber gut zu wissen. Okay, halten wir mal fest. Da ist diese neue Technik, holographischer Ultraschall, HTUS, nutzt hunderte kleine Sender, um gezielt Muster aus mehreren Aktivierungspunkten im Gehirn zu erzeugen.
Wie ein Schallhologramm, genau.
Das große, überraschende Ding. Man braucht dafür deutlich weniger Ultraschallpower, als wenn man nur einen Punkt ansteuert.
Richtig.
Warum? Weil man die Vernetzung des Gehirns clever ausnutzt. Die gleichzeitige Stimulation von verbundenen Punkten verstärkt sich gegenseitig.
Der Netzwerkeffekt.
Genau. Und das ist super, denn weniger Intensität heißt mehr Sicherheit. Und das könnte wirklich den Weg ebnen für zukünftige, sicherere und vielleicht auch gezieltere Therapien bei schweren Hirnerkrankungen, Alzheimer, Parkinson.
Exakt zusammengefasst. Die Studie zeigt halt eindrucksvoll, es kommt nicht nur darauf an, wie stark wir stimulieren, sondern vor allem wo und wie verteilt.
Der Fokus verschiebt sich.
Ja, von einzelnen Punkten hin zu ganzen Netzwerken. Das ist, glaube ich, die zentrale Erkenntnis. Wir versuchen, die Schaltkreise des Gehirns zu verstehen und gezielt mit ihnen zu interagieren. Nicht nur grob ganze Areale beeinflussen, es geht darum, die Sprache der Hirnnetzwerke zu lernen.
Und damit geben wir dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg.
Stell dir mal vor, wir beherrschen diese Fähigkeit wirklich. Also nicht invasiv, von außen ganz präzise mit bestimmten neuronalen Schaltkreisen im Gehirn zu kommunizieren.
Mhm.
Nicht nur, um Krankheiten zu behandeln, sondern vielleicht auch, um zu verstehen, wie würde das unser Bild von so fundamentalen Dingen wie Bewusstsein, Lernen, Erinnern, Kreativität verändern?
Ja.
Welche völlig neuen Fragen und sicher auch ethische Fragen wirft es auf, wenn wir gezielt in diese komplexen Kommunikationsmuster von Hirnnetzwerken eingreifen können? Das ist eine der ganz großen, spannenden Fragen, die diese Art von Forschung für unsere Zukunft aufwirft.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.